Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, in Sommer- bzw. Urlaubszeiten ist oft endlich mal Zeit und auch Ruhe da, die Gedanken wieder baumeln zu lassen. Und häufig stellt sich dabei ein tieferes, existenzielleres Fragen ein. Wie könnte mein Leben eigentlich noch, wie könnte es anders aussehen? Warum nur gönne ich mir im Alltag nicht mehr Muße und Zeit für Hobbys, für Spaziergänge, Stille oder das, was mir wirklich wesentlich ist? In solchen Entspannungszeiten bekommen wir wieder mehr Zugang zu den eigenen, tiefer liegenden Bedürfnissen. Und nicht selten beginnen wir dabei, von einer Welt zu träumen, in der es anders zugeht. Jenseits von dem, was uns die täglichen Nachrichten entgegenbringen. Von einer Welt, in der gutes Leben möglich ist und möglich wird. Auch im heutigen Predigttext, wir haben ihn eben als Epistel schon gehört, geht es um gutes, sinnhaftes, sinnstiftendes Leben. Dieser Abschnitt schließt direkt an das Pfingstwunder an und beschreibt nahezu ideale Zustände der Jerusalemer Urgemeinde. Es ist ein Text mit großer Ausstrahlungskraft, wurde auch als der Liebeskommunismus der Urgemeinde beschrieben. Es ist eine Art Gründungsmythos, die auch als Magna Carta kirchlicher Existenz betitelt wird. Ein Text, an dem sich Generationen von Gemeinden und Gemeinschaften gemessen haben, aber auch immer wieder daran gescheitert sind. Denn es ist ein gewaltiges Bild, das uns da vor Augen gemalt wird. Allein an einem Tag lassen sich 3000 Menschen in Jerusalem taufen. Zeichen und Wunder geschehen. Es ist eine Gemeinschaft entstanden, die geradezu ideal lebt, was nicht nur in der Innenperspektive, sondern auch von außen wahrgenommen wird. Denn diese Gemeinde findet wörtlich Wohlwollen beim ganzen Volk. Ja, wie begegnet uns dieser Text heute Morgen? Als Anspruch? Als Vorbild? Als Vision? Wie hört ihr ihn als Schwestern und Brüder, die ihr euch für ein solches Engagement um Christus als Mitte in Gütergemeinschaft und in Verbindlichkeit entschieden habt? Hört ihr diesen Text inspirierend, bestätigend oder auch resignierend? Wenn ich den Blick werfe auf unsere Kirche insgesamt, wie traurig sieht oft ja ihre Wirklichkeit im Vergleich dazu aus. Austritte setzen sich seit Jahrzehnten kontinuierlich fort. Die Ökumene und das Bemühen um Einigkeit unter uns Christinnen ist wieder zäher und mühsam geworden. Und statt Wohlwollen beim ganzen Volk verhalten sich viele sehr reserviert, misstrauisch und kritisch gegenüber christlichen Ausdrucksformen. Da Da kann auch kein Kirchentag drüber hinwegtäuschen. Auch wenn ihn viele von uns als belebend und erfrischend erlebt haben und er von den Zeitungen teils erstaunt, teils berührt als Sommermärchen in Nürnberg betitelt wurde. Kirche hat sich heute in einer zunehmend weltanschaulich neutralen Gesellschaft deutlicher als früher zu legitimieren und verständlich zu machen. Vielleicht entlastet uns ja folgende Hintergrundinformation. Der Unterschied zwischen Realität und Utopie ist nicht erst unser Problem. Die neutestamentliche Exegese lehrt uns, dass es auch damals, ganz am Anfang, keineswegs so optimal zuging, wie Lukas uns das suggeriert. Schon damals versuchte Lukas seiner tristen Gegenwart ein Vorbild gegenüberzustellen. Zu seiner Zeit, etwa 50 Jahre nach der Gründung der Urgemeinde, war auch dort bereits Alltäglichkeit in die Kirche eingekehrt. Es gab Streit und Konflikte. Hab und Gut wurden nicht geschwisterlich miteinander geteilt und die Gemeinden wuchsen auch nicht fulminant. Und Lukas litt unter diesem dahinplätschernden Alltag und stellte ihm einen in die Vergangenheit gelegten Zukunftstraum gegenüber. Dass Lukas dabei durchaus Realist war, zeigt sich wenige Kapitel später. Dort erzählt er nämlich von Hananias und Sapphira, einem Ehepaar der frühchristlichen Gemeinde. Die beiden treten als große Mildtäter auf und sind in Wirklichkeit aber darauf bedacht, heimlich Vermögen für sich auf die Seite zu schaffen und ihre wahren Vermögensverhältnisse zu vertuschen. Und diese Geschichte zeigt, dass die urchristlichen Anfänge keineswegs nur ideal waren, wie es unser Predigttext nahelegt. Das hat durchaus etwas Ernüchterndes, aber vielleicht entlastet es ja auch. Denn es zeigt, dass selbst die erste vom Geist erfüllte Bewegung ihren hohen Ansprüchen nicht immer gerecht werden konnte. Mit welcher Absicht malt uns Lukas denn nun solch eine wunderbare Utopie christlichen Zusammenlebens vor Augen? Offenbar sehnt er sich nach einer Gemeinschaftsform, in der Liebe und Gerechtigkeit herrschen. Einer Gemeinschaft, in der man sich einig ist im Blick auf die Essentials christlicher Lehre. Nach einer Form von Verbindlichkeit, die lebendig und fröhlich daherkommt und nicht nur aus Bürokratie, Hierarchie und Ämtern besteht. Robert Stefanski formuliert, diese Geschichte ist nicht erzählt, weil es so war, sondern weil es so sein soll. Die Erinnerung sagt, es war einmal, weil es einmal so sein soll und sein wird. Der geglückte Anfang verspricht das glückende Ende. Lukas will uns hier mit einem idealtypisch erzählten Anfang der Christenheit locken oder sogar mehr provozieren. Ihr habt so viel mehr Potenzial, als ihr glaubt. Ihr lebt so oft unter euren Möglichkeiten. Warum gebt ihr euch voreilig mit Streit, Betrug und Selbstbezogenheit zufrieden? Nein, ihr könntet wenigstens punktuell so leben, wie es dem Reich Gottes entspricht. Voller Lebendigkeit, gemeinschaftlich mit anderen, mit dem Mut, großzügig zu geben und großzügig zu teilen. Das traut Gott, das traut Jesus euch zu. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Sucht zuerst das eine. Ihr hier in der Christusbruderschaft seid ein Beispiel dafür, dass die Utopie nicht Utopie bleiben muss, sondern auch Realität werden kann. Und gleichzeitig wisst ihr um die Mühsamkeit dieser Realität. Der Gründungsmythos der Kirche ist mehr als ein Traum. Er ist Stacheln im Fleisch eines dahinplätschernden Alltags. Doch er zeigt, dass Veränderungen möglich sind. Ein Wort, das mir Schlüsselwort zu sein scheint und gleichzeitig meinen Widerstand provoziert, ist die beschriebene Einmütigkeit. Einmütig. Ich höre das irgendwie als lieb, brav und nett und es klingt in meinen Ohren ein bisschen schal. Und es hängt möglicherweise mit Erinnerungen an Kirchenvorstandssitzungen zusammen, in denen das Ideal herrschte, möglichst einmütige Entscheidungen, sprich einstimmige, zu treffen. Damit wurde zum Teil moralischer Druck erzeugt und Themen wurden nicht gut ausdiskutiert. Und oftmals rächte sich das, denn die verordnete Einmütigkeit überdeckte die Uneinigkeit, was dann untergründig zu schwelen anfing. Einmütig. Gibt es noch andere Zugänge? Im Internet finde ich als Synonyme Einheit, Einhelligkeit, Einigkeit, Einklang. Wenn ich an euch als Kommunität denke, dann kann ich auch eins sein darin lesen oder ausgerichtet zu sein auf den einen. Mut steckt jedenfalls auch darin. Es braucht Mut, sich auf das eine einzulassen. Es braucht Mut, um das eine, um den einen zu ringen. Richtig spannend finde ich eine Erklärung, die ich bei den Quäkern gefunden habe. Für sie ist dieser Begriff ganz essentiell, weil sie versuchen, aus der Stille heraus Einmütigkeit entstehen zu lassen. Und sie differenzieren: Einmütigkeit ist nicht dasselbe wie Einstimmigkeit. Mit einer musikalischen Metapher gesprochen, auch und gerade unterschiedliche Noten können in ihrer Vielstimmigkeit einen Akkord oder eine Melodie von simpler und schöner Klarheit erzeugen. Jeder von uns bringt mit seiner Lebenserfahrung und seiner persönlichen Erfahrung der Gegenwart des Geistes andere Töne in unsere Entscheidungsfindung. Wenn diese Vielstimmigkeit Musik produziert, sind wir einmütig. Wenn auch nur eine einzelne Freundin, ein einzelner Freund nicht mitspielen kann, seinen oder ihren Klang nicht einbringen kann in etwas, was eigentlich schon gut klingt, dann haben wir den Zustand der Einmütigkeit noch nicht erreicht. Dann müssen wir zurück in die andächtige Stille gehen und auf Einmütigkeit warten. Und wenn wir keinen einmütigen Beschluss fassen können, müssen wir ihn vertagen. Ich finde das plastisch und eindrücklich beschrieben. Also nicht Konformität, auch nichts Deckelndes, sondern es geht um die Klarheit des Klanges in ihrer Vielstimmigkeit, um Schönheit, Reinheit in der Vielfalt, darum, dass jede und jeder seinen Platz bekommt und jede Stimme wichtig ist. Jede Stimme, denn offenbar verletzt es das Ganze, es verletzt die Reinheit des Klanges, wenn Einzelne nicht mitmachen oder meinen, ihre Stimme sei nicht wichtig. Und es wird deutlich, wie schwer und herausfordernd es ist, beziehungsweise sein kann, im Ringen um konkrete Entscheidungen zu solch einer Einmütigen zu finden. Diesem Verständnis kann ich viel abgewinnen, auch wenn es sehr herausfordernd scheint, aber es kommt mir lebensnah und es kommt mir echt vor. Und interessanterweise deckt es sich auch mit den Ergebnissen des Hirnforschers und Neurobiologen Gerald Hüther, für den das Thema lebendiger Gemeinschaften und Teams zentral ist. Nach Gerald Hüther finden Menschen zu ihrem Potenzial, zu ihrer Potenzialentfaltung, wenn sie sich zusammentun, nicht aus Bedürftigkeit heraus, sondern mit einer Vision verbunden, bei der jede und jeder mit dem eigenen Potenzial und dem, was er oder sie als Mensch einzubringen hat, willkommen ist. Ich habe eingangs die Frage nach dem guten Leben gestellt. Spürt mal in euch hinein. Worum geht es euch? Worum geht es dir, wenn du anfängst zu träumen? Geht es darum, was du machen kannst, damit es dir besser geht? Oder wie du es schaffst, weniger zu arbeiten und statt Stress mehr Freiheit und Ruhe zu haben? Unsere Gesellschaft träumt sich ähnlich in die Zukunft. Es werden gerade gigantische Summen investiert, um Innovationen zu entwickeln, die für Einzelne ein längeres und ein bequemeres Leben ermöglichen. Und das ist auch nicht falsch. Aber ist es tatsächlich schon gutes Leben? Aus biblischer Sicht hat gutes Leben mit gelungenem Miteinander von Menschen zu tun. Damit, wie wir kommunizieren, wie sich Menschen respektieren und achten, wie sie aufeinander hören, wie sie teilen, was jeder und jede braucht. Gutes Leben heißt immer auch Gerechtigkeit und Fairness. Das Reich Gottes eben nicht als Komfortzone. Warum wird für gemeinschaftsstiftende Dimensionen von Zukunft so wenig Geld ausgegeben, so wenig geforscht? Warum träumen so viele Menschen von selbstfahrenden Autos, von smarten Häusern und künstlicher Intelligenz? Warum träumen sie so selten von flachen Hierarchien, geringen Einkommensunterschieden oder funktionierenden Netzwerken, vom Ende der Armut und Ausgrenzung der Menschen? Aus biblischer Sicht ist all das Zeichen einer fundamentalen Geistlosigkeit. Denn seit Pfingsten stiftet der Geist Gottes Menschen dazu an, ihr Miteinander zu erneuern. Und im Miteinander, in diesem Suchen des einmütigen, vielstimmigen Klanges, in diesem Miteinander erfinderisch und innovativ zu sein. Wo Gottes Geist wirkt, gibt es gutes Leben, nur als gutes Leben für alle. Das geht überhaupt nicht alleine. Es muss aber auch nicht ideal sein. Und es braucht Mut, immer wieder neu. Und hilfreich sind Orte, Orte wie dieser hier oder auch Initiativen solidarischer Landwirtschaft, kleine Kommunitäten, die zurzeit entstehen, Kommunen, die Dörfer bevölkern, Initiativen, die ein exemplarisches, zeichenhaftes Miteinander leben. Als Räume, in denen man anders als sonst miteinander umgeht, wo man andere aushält, die anders sind als man selbst. Mir kommt als, ich fand das so eindrücklich, unser Sohn hat jetzt ein Praktikum gemacht auf einem Hof, wo solidarische Landwirtschaft praktiziert wird. Und was ich wirklich eindrücklich fand, dass sie sich jeden Morgen Zeit nehmen, ausführlich Zeit nehmen und jeder und jede erzählt, wie es geht. Und nicht vordergründig, sondern wirklich sagt, hab schlecht geschlafen, mich beschäftigt gerade das und das. Also es wird gesagt, es wird stehen gelassen, aber sie wissen umeinander und so gehen sie in die Arbeit und so sind sie ja, miteinander tätig, unterwegs und einmal in der Woche wird dann ausführlich miteinander gesprochen. Ja, Räume aber auch, wo man gemeinsam hört auf die alten Geschichten und Träume, auf die Worte der Apostel und Propheten, wo nicht alles ideal ist. Und das wisst ihr, die ihr hier Tag aus Tag einlebt, am besten. Aber es ist vieles gut, weil es sich an dem einen orientiert. Wo miteinander gefeiert und im Namen Jesu Brot geteilt wird, als Erinnerung, aber auch als fröhliches Fest. Wo Beziehung zu Gott Gestalt gewinnt im Gebet, wo es Ausrichtung gibt auf den einen und den Mut, sich daran beharrlich zu orientieren und immer wieder neu auszurichten. Es sind diese elementaren Dinge, die den Mythos weiterleben lassen. Es sind diese zeichenhaften Versuche, die unserer Kirche Ausstrahlungskraft und Glaubwürdigkeit verleihen und die letztlich bei Menschen Glauben wecken. Den Glauben nämlich, dass die eigene Sehnsucht nach einem Leben tiefer Verbundenheit und zugleich großer Freiheit möglich ist. Nehmen wir diesen Traum mit in unser Unterwegssein. Lassen wir uns davon neu inspirieren, so wie Lukas auch. Geben wir der Sehnsucht Raum für ein gutes Leben im Miteinander. Amen.